Jesus, ich danke dir für den Tag heute. Danke, dass heute so ein richtig normaler Tag ist. Ich möchte bitten, dass du der Mittelpunkt bist und dass du alles andere zum Schweigen bringst, was wir gerade gesungen haben. Danke, dass wir schon Zeit mit dir verbringen durften. Ich bitte, segne einfach die weitere Zeit. Amen. Amen.
Jesus, wir nehmen es aus deiner Hand, dass wir in dein Wort schauen dürfen. Wir wollen das bewusst tun und auch ja, das dankend tun, dass du uns das schenkst, dass du zu uns sprichst. Und wir wollen dir jetzt zusingen. Danke, dass du das hörst, auch wenn wir keine geraden Töne oder sonst irgendwas rauskriegen. Du, für dich ist es gut, wenn wir dich in den Mittelpunkt stellen. Und ja, du verdienst all unser Lob und das wollen wir jetzt tun. Ich möchte dir auch ja, einen Tobi anbefehlen, dir für den Tobi danken. Auch wenn er jetzt gleich die Andacht hält, dass du ihn segnest, dass du ihn ausrüstest und schenk hier offene Herzen. Du siehst jedes einzelne Herz und was darin vorgeht und danke, dass du darin Wohnung nehmen möchtest und dass du dich damit verbinden möchtest. Danke, dass dir das ein Anliegen ist. Vielen Dank dafür. Amen.
Ich würde gern damit einsteigen, wie geht's eigentlich deinem Herzen? Oder wann hast du das letzte Mal dein Herz angesehen? Wie geht's deinem Herzen? Jetzt kriegst du 2 Minuten dazu, dich das mal zu fragen. Mit allem, was du gehört hast die Tage, mit allem, was wir schon bewegt haben, wie geht's deinem Herzen? Einfach tun, Gott. Frag ihn mal, sprech mit ihm drüber. 2 Minuten. Mich würde ja wirklich interessieren, was du jetzt gerade in der Zeit gemacht hast und wie es dir mit so einer Frage geht. Damit was anfangen kannst oder nicht. Ich glaube, es ist auch einfach ein Lernen, gell? Und ein Reinwachsen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist was ganz Wichtiges, dass wir lernen zu fragen, wie geht es unserem Herzen wirklich? Und deswegen ist die Frage immer wieder wertvoll. Zum Anfang, wenn wir uns heute wieder um den Kampfplatz der Überzeugungen und des Verlangens Gedanken machen, der in deinem Herzen ist, da ist ein Kampf zwischen Überzeugung und Verlangen, habe ich eine Frage an dich. Was soll dein Leben sein? Weiß nicht, wie oft du dich das schon gefragt hast. Wie möchtest du leben? Was sollen Menschen am Ende deines Lebens über dich sagen? Was ist dir wichtig? Es ist eine Aufgabe deines Herzens, sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Vielleicht willst du sowas, ist mir jetzt egal, ob du die persönlich feierst oder nicht, aber damit meine ich erfolgreich, umjubelt, reich, sexy, begehrt, angebetet. Ist mir schon klar, dass wahrscheinlich die meisten von euch ein Gespür dafür haben, dass sie das in dieser Welt in diesem extremen Maß wie bei Ronaldo und Taylor Swift vermutlich nicht erreichen werden. Aber so die Abstufung davon, die will man doch schon haben. Ich will schon, dass irgendwie die Leute auch denken, wow, wie krass ist der drauf, was kann der alles? Boah, mit dem will ich eigentlich gern zusammen sein, boah, krass, schon stabil der Typ oder das Mädel. Oder als Mädel willst du vielleicht gern merken, dass dich irgendwelche Jungs nice finden, dass du gut aussiehst und so. Verschiedene Sachen, die man damit verbinden kann und das hat ja eine Kraft. All das hat in jedem Menschen hat es eine Kraft zu ziehen. Das ist so verlockend. Vielleicht auch das ist ebenso ein absolut überzogenes Beispiel. Aber an der Stelle würde ich dir jetzt wirklich mal Mut machen. Frag dich mal ehrlich, wie viel Garfield dir in deinem Leben wichtig ist. Garfield ist das perfekte Bild, wer ihn nicht kennt, für Anstrengungsvermeidung. Genusssüchtig, Selbstbefriedigung durch angenehme Gefühle, nicht sexuell jetzt gemeint, kann auch sexuell sein, aber prinzipiell Selbstbefriedigung durch angenehme Gefühle, versinken in TikTok, Netflix, Insta, Konsum, materielles, neues Auto, neue Sneaker. Und das alles ist geprägt von keine Verantwortung, auf keinen Fall Verantwortung. Ich will keine Verantwortung tragen, ist nämlich anstrengend, außer für mein genussvolles Leben. In der Fachsprache würde man das naiver Egoismus nennen. Und im Schnitt gesehen Ist eure Generation davon vielleicht so betroffen wie kaum eine andere? Weil das allein dieses Aufwachsen in Wohlstand so automatisch mit sich bringt, dass ich mich ja die ganze Zeit um mich drehen brauche und kann. Weil irgendwie scheint ja jeder klarzukommen, also drehe ich mich halt um mich. Und mir ist schon klar, in dieser intensiven Weise vielleicht nicht, aber wie viele Stunden sind von dir gar viel geprägt? Wie viel Zeit investierst du, wenn man es genau nimmt, für absoluten Schwachsinn, der nichts bringt, der dich auch nicht aufbaut, der keine gesunde Entspannung bringt, der keinen gesunden Genuss bringt, einfach nur schwachsinnige, unnötig bescheuerte Zeitverschwendung. Stunden über Stunden über Stunden. Leute, ich in eurem Alter, Stunden über Stunden über Stunden. Wie viele Staffeln habe ich durchgesuchtet? Und das heißt nicht, dass man nicht mal, dass es nicht auch mal reinpasst, zur Entspannung einen Film zu schauen, aber ist ja die Frage des Maß. Wenn du so viele Stunden Zeit hast, eine Serie zu schauen, dann frage ich dich, krass, wofür lebst du eigentlich? Scheinbar gibt es für deine Zeit nichts Sinnvolleres zu tun, oder? Ist ein Unterschied, ob du Entspannungsmomente dir reinnimmst, wo du dann halt mal genießt, was Gutes essen gehst, ein bisschen Blazy zockst oder dir mal einen Film anschaust oder eine Serie, aber ist es ein Unterschied, ob das 20, 50, 70% deiner Freizeit ausmacht? Oder sollte es dein Leben sein? Jesus. Wofür steht das Kreuz? Das Kreuz steht für Leben in echter göttlicher Liebe. Es ist der tiefste Liebesbeweis, den es je in der ganzen Weltgeschichte gab und geben wird. 1. Johannes 4 spricht davon, hierin hat Gott seine Liebe bewiesen, in dem, was Jesus getan hat. Das ist ein Leben voller Verantwortung für die Menschen um mich rum. Es ist ein Leben voller Würde. Wer Jesus tiefer steht, sieht, es ist so unfassbar würdevoll, wie er an diesem Kreuz hängt und leidet, teilweise körperlich, aber vor allem wegen dem Müll der Welt und deines und meines Lebens, der auf ihm liegt. Und es ist ein Leben mit unfassbar hohen Kosten. Ein unvorstellbarer Kampf. Heftigste Anstrengungen. Unangenehme Gefühle. Jesus wurde ein Mann der Schmerzen genannt, prophetisch von Jesaja, den die Leute gar nicht mehr anschauen wollten, weil er so widerlich war. Menschen möchten das nicht. Dieses Anstrengende, dieses Aufopferungsvolle. In der Weise, wie Jesus das gemacht hat. Verflucht ist, der am Kreuz hängt. Verflucht war er, als er da hing. Und das alles aus Liebe und Verantwortung für dich übrigens, gell? Für mich auch, für uns, die wir hier sind. Was soll dein Leben sein? Das ist eine der wichtigsten Fragen deines Herzens. Und Jesus sagt dazu, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Vielleicht hast du gedacht, das ist ein bisschen drastisches Bild, so in Gegenüberstellung, aber ist ja das Bild, was Jesus verwendet, oder? Dann nehme dein Kreuz auf sich. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Weißt du, um welche Herzensüberzeugung hier eine Schlacht tobt? Es tobt eine Schlacht um die Frage, was ist wirklich Leben? Wofür sind wir da? Und die ganzen Garfield Swifts und Ronaldos Modelle, denen du dich vielleicht verschreibst, so unauffällig, weil christlich macht man das ja nie offensichtlich, aber so unauffällig, so, dass ich in so einem Bereich bin, wo niemand so richtig bemerkt, dass ich was falsch mache. Daraus folgt dann so komische Fragen wie, was darf ich denn noch und was ist noch okay für Gott und so. Ja, immer, wenn du in so Fragen drin bist, dann bist du schon völlig falsch abgebogen. Man darf sich schon manchmal fragen, hey, wie sind Gottes Gedanken? Das ist schon okay in dem Maß. Aber wenn man immer so, was kann ich noch reindrücken in diesen anstrengenden Glauben, den ich machen muss? Ich armer, ich muss nachfolgen. Du musst gar nicht nachfolgen. Keiner hier drin von euch muss mit Jesus leben. Überhaupt nicht. Jesus ist nie so aufgetreten. Der reiche Jüngling kam zu Jesus und ist einfach weggegangen. Und Jesus war traurig, aber sagt, geh. Du darfst entscheiden. Deswegen hast du ein Herz. Und echtes Leben ist Leben in Liebe. Und wenn du in Liebe lebst, dann läufst du nicht über diese JK und guckst nach dir, sondern dann guckst du nach anderen. Und dann, weißt du, was das dann zum Beispiel mal heißen kann? Ich weiß noch diesen Geburtstag, wo da der eine saß und ich hatte null Bock auf den Menschen, aber er saß da allein und es war ein Mensch, der hatte nicht so viele. Und ich hatte da echt in meinen Augen wesentlich angenehmere Optionen, mit denen ich meine Zeit verbringen konnte. Statt jetzt so ein Gespräch, das eher zäh ist und ich muss viele Fragen stellen, weil die Person ist jetzt kommunikativ nicht so fit. Und dann tut ein Kampf, oder? Will ich jetzt in Liebe leben? Und es du sehen, oder lebe ich lieblos und drehe mich um mich? Mir ist schon klar, dass alle Menschen lieb sein können und liebe Sachen machen können. Aber es geht hier um was Tieferes. Es geht hier, ob ich mich um Letzten, um Gott und um andere drehe, geliebt von ihm und aus Liebe zu Gott und Menschen, oder ob ich mich im Letzten, selbst wenn es äußerlich ganz schön aussieht und ich super freundlich bin, eigentlich um mich drehe. Und das, was ich will, was mich glücklich macht. Das Swift- und Ronaldo-Modell kann auch sein, ich werde halt ein christlicher Swift und Ronaldo. So, ich hab's drauf, ich krieg die Sachen hin, ich bete, ich engagiere mich gut, ich arbeite mit. Geht auch voll. Kann sich auch im letzten Endes um mich drehen. Jahrelang habe ich noch nicht mal gecheckt, dass ich das mache. Ich habe zwar gemerkt, dass ich manchmal verkrampfe und nicht verstanden, warum in meinem Glauben. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, ah krass, das liegt dran, weil ich halt gern ein guter Christ sein will und weil ich richtig sein will und weil ich es doch gern so schaffen möchte. Und dann fängt man so an, Sünden zu zählen oder so ein Quatsch und fühlt sich ewig schlecht, nachdem man wieder was vermasselt hat. So, wir haben uns nicht ewig schlecht zu fühlen. Wenn wir was vermasseln, dann dürfen wir zu Jesus gehen und dann sagt er, dir ist vergeben als Geschenk und dir ist vergeben als Befehl und jetzt geh weiter in meiner Freiheit. Und wenn ich ab diesem Punkt mich dann noch weiter verurteile und schlecht fühle, schlecht mache, und das spüre ich dann an dem Gefühl, dann ist es wie eine Sünde nach der Sünde. Ich stelle mich über Gott als Richter, als der Wahrheit hat, der über allem steht. Und so kann ich auch richtig christlich so ein Power-Modell fahren. Oder eben auch richtig christlich so ein Latschi-Modell. Ja, solange ich nicht offensichtlich gegen eine offensichtliche Sünde verstoße, die in der Bibel geschrieben ist, kann mir ja keiner was. Das ist ein Leben völlig am Leben vorbei. Was soll dein Leben sein? Und du spürst es vielleicht. Ein Teil in dir, könnte ich mir gut vorstellen, will überhaupt nicht da einsteigen in dieses Ja, mein Gott, ich will mein Kreuz auf mich nehmen und ich will wie du in tiefster Liebe leben, weil das hieß es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Weil wenn du in diesen Zug einsteigst, dann wird dein Leben so anstrengend, so unfassbar anstrengend, weil du in so vielen Situationen bist, wo du merkst, in mir will irgendwas sich um sich drehen und nicht um andere. Ich will egoistisch sein, ich will nach mir gucken, ich will mich um mich kümmern. Und jedes Mal, wenn das dann kommt, zack, dong, der Ring ist eröffnet. Und du kannst ihm einfach entgehen, indem du sagst, okay, nee, kein Leben aus Liebe. Ich tue vielleicht so ein bisschen so, dann bin ich fein raus. Hab nicht so ein arges, schlechtes Gewissen und so. Und verplemper meine Zeit hier auf der Erde. Oder du sagst, alles klar. Ich gehe den schmalen Weg und ich nehme mein Kreuz auf mich und ich treffe diese Entscheidung. Das heißt nicht, dass es dann ständig klappt. Ich für mich habe diese Entscheidung getroffen und weißt du was? Jeden Tag scheitere ich dabei. Dani wird uns die Tage noch mit reinnehmen, was es heißt, zu scheitern mit ungeteiltem Herzen. Das ist nicht der Punkt, was dann rauskommt. Aber welche Weiche stelle ich in der Tiefe meines Herzens? Das kannst du entscheiden. Das ist nämlich kein Gefühl und hat auch nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Du kannst deinem Gott sagen, ja, mein Gott, hier bin ich. Ich ordne mich dir unter. Du bist mein König. Du bist mein Retter. Du hast mich lieb. Und aus Liebe zu dir und zu deiner Ehre will ich mein Leben in Liebe leben. Mit einer Du-Perspektive für dich und für andere. Koste es, was es wolle. Kannst du heute Gott sagen? Mal wieder oder vielleicht zum ersten Mal. Und er nimmt es ernst und nimmt dich bei der Hand, will deine Kraft in diesem Leben sein und vergibt dir die 125.317 Mal, die du im nächsten Monat nicht so lebst, wie was du eigentlich willst. Aber das ist eine andere Ebene. Entscheidend aus Gottes Perspektive ist, was du von deinem Herzen her willst. Und wie gut es dann klappt im tatsächlichen Kampf, das sieht man dann. Wir kennen das doch vom Sport. Wer macht gern Sport? Wer macht gern Sport mit Personen, wo ihr den Eindruck habt, die geben nicht das, was sie geben könnten? Witzig. Ein, zwei haben sich gemeldet und sich dann gefragt, ob sie die Frage falsch verstanden haben, nachdem sich sonst niemand gemeldet hat. Stark. Ah, ich auch nicht. Das passt einfach nicht. Bei Sportfreizeit zum Beispiel kann wirklich jeder dabei sein. Ist egal, ob du zwei linke Füße hast. Ist egal, ob du schnell oder langsam bist. Ist völlig egal. Aber gib rein, was du kannst. Da macht es mir auch Bock, mit jemandem Sport zu machen, der in der Sportart viel schlechter ist wie ich. Aber wenn jemand dabei ist und nicht das reingibt, was er kann, wir haben doch ein Gespür dafür, das ist so. Und so ist Leben mit Jesus, wo man wählt. So einen schwammigen Kompromiss. So ein Cola Light und Cola Zero für die, die bei TBT waren. Nicht gefüllt, nichts drin. Aber zu sagen, okay, ich mache voll Sport und ich gebe mich voll rein mit allem, was ich kann. Und dann, beim Volleyball ist ja so eine harte Sportart, weil man sieht jeden Fehler. Dann versuche ich zu baggern und jedes Mal, der Ball springt irgendwo hin, aber nie dahin, wo ich will, wenn ich ihn überhaupt berühre. Aber weißt du was? Ich feiere das, wenn ich jemanden Sport machen sehe, der es wirklich gar nicht drauf hat, aber er sich immer wieder einfach anstrengt, es so gut zu machen, wie er kann. Das hat Würde, das hat Tiefe. Wenn du checkst, so was zu sehen, das ist richtig, richtig schön. Und dann ist es auch, macht's richtig Bock zusammen. Und wenn man dann mal einen Tag hat, wo alles läuft, auch gut. Und so ist es auch in unserem Glauben. Es kommt drauf an, ob ich diese tiefen Entscheidungen treffe. Ja, ich will mit allem, was ich bin. Und ich will in deiner Kraft und an deiner Hand leben. Und entweder es klappt. Stark. Und entweder es klappt. Oder es klappt nicht. Und dann korrigieren und weitergehen. Aber entscheidend ist die tiefere Ebene. Will ich wirklich? Willst du wirklich? Deine Entscheidung. Und die cleverste und tragischste Umgangsweise damit ist vielleicht, es einfach zu verdrängen, diese Entscheidung. Es kann für den einen oder anderen unangenehm sein, was ich hier gerade mache. Dass ich versuche, so weit wie das okay ist, dich vor diese Entscheidung zu schieben, damit du dich zumindest fragen musst, will ich oder will ich nicht. Und die Gefahr ist, dass du nach dieser Andacht, spätestens heute Nachmittag, es wieder einsortiert hast, irgendwo in so einen Zwischenraum. Man muss sich dem ja nicht stellen. Musst du auch nicht, weil ich sag. Aber ich wünsche dir, dass Jesus dir begegnet und dir sagt, entscheide dich, so oder so, was willst du mit deinem Leben? Und dass du einen Geschmack kriegst für diese Würde, die es hat, koste es, was es wolle. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Bei dem, was ich sage, glaube ich, dass die meisten von euch diesen Kampf in sich spüren. Dieses, da zerren jetzt verschiedene Dinge in mir. Und dieser Kampf wird unfassbar stark in Galater 5 beschrieben. Da steigt Paulus ein damit, dass er sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und etwas später sagt er nochmal, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Bei allem, was wir in diesen Tagen machen, geht es nicht irgendwie um christliche Selbstoptimierung und dass du jetzt halt ein bisschen besser mit deinem Herzen unterwegs bist, sondern es geht zuallererst um Gott, wie er ist, dass er uns liebt, um Jesus, der alles für uns erkämpft hat in tiefster Liebe und dass wir jetzt mit ihm gemeinsam leben dürfen und in dieses echte, ewige, tiefe Leben einsteigen dürfen. Und das ist pure Freiheit. In unserer Welt ist es keine Freiheit, wovon ich gerade vorhin gesprochen habe. Es ist Einengung. Aber jetzt ist halt die Frage, wer hat recht? Und es ist echte Freiheit. Es ist echte Freiheit, die in Jesus ist. Doch, zweiter Absatz, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche des Fleisches, der selbstsüchtigen Natur, dieser in uns wohnenden Sünde, das ist hier gemeint, um die Wünsche des Fleisches zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Damals, was wir gerade hatten. Man kann dieses, wow, Jesus hat mir vergeben, verwenden, so, oh, ich brauche keine Angst mehr vor der Ewigkeit haben oder so. So absolut kurz gedacht. Und dann ein völlig verschwendetes Leben leben. Oder, okay, nee, ich sage, ich will einander in Liebe dienen. Das Wort, was hier steht bei dienen, ist das Wort, das auch für Sklave verwendet wird. Das ist krass, oder? Dienen meint wirklich dienen. Also so richtig dienen, anderen dienen in Liebe. Weiß nicht, wie viel hast du in den Tagen, was würdest du sagen in den Tagen? Wie viel hast du anderen in Liebe gedient? Hast du überhaupt mal drüber nachgedacht? Nein, es geht nicht darum, so nett zu sein, dass andere sagen, das ist eine nette Person. In Liebe dienen ist was viel Tieferes. Weil in Liebe dienen heißt, ich schaue jemand mit Gottes Augen an. Ich sage Ja zu einer Person, da wo sie steht, mit den Stärken und Schwächen, die die Person hat. Ich sehe den Wert in einer Person, den Jesus in der Person sieht. Jedes Mal, wenn du hier drin über jemand verachtend denkst, widersprichst du deinem Gott. Weil er sagt über jeden hier drin, du bist richtig wertvoll und von mir gewollt und kostbar. Ja, mir nimmt uns heute Abend da noch tiefer mit rein. Und jemand lieben heißt, wenn ich ihn durch Gottes Augen sehe, dass ich nur das Beste für ihn will. Nur das Beste. Und das heißt aber aus Gottes Perspektive, ich wünsche mir für die Person, dass sie tiefer in die Beziehung zu Jesus wachsen darf, weil dort Heilung, weil dort Leben, weil dort Frieden ist. So, und jetzt kannst du ja mal fragen, wie du dienende Liebe die Menschen um dich herum so anschaust, die hier rechts und links von dir sitzen. Und dann merkst du vielleicht wie ich, wow, okay, ist noch Luft nach oben. Ich kann im Volleyball auf dem Feld stehen. Das schaffe ich schon mal, aber alles andere muss ich vielleicht noch lernen. Ist okay, ist gar nicht schlimm. Die Bibel beschreibt uns ja sogar als deren Wachstum von einem Baby bis zu einem erwachsenen Menschen. Das darf einfach wachsen. Aber es ist wichtig, was ich will, ob ich einander in Liebe dienen will. Und nur, dass es kein Missverständnis gibt, ihr braucht nicht euer System überfluten. Ihr könnt nicht mit 200 Leuten befreundet sein. Ihr könnt auch nicht mit 200 Leuten Gespräche führen und bei 200 Leuten nachfragen, wie es ihnen geht. Jesus sagt dann schon ganz clever, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also der, der nahe liegt, der, der dir über den Weg läuft, der, mit dem du automatisch Kontakt hast, ob du das willst oder nicht. Manchmal in meinem Leben gab es schon manchmal so Leute, die waren dann halt da. Und die waren jetzt in meiner Nähe. Und um ehrlich zu sein, ich fand es richtig scheiße, dass die jetzt in meiner Nähe waren. Weil ich hatte weder Bock auf die Person, noch hatte ich Bock, die Person zu lieben. Und dann geht's halt los mit Jesus zu ringen, so, okay, Gott, gibt so ein paar Personen, für die muss ich ganz regelmäßig beten. Also ich muss nicht, aber ich will, es ist notwendig aus meiner Sicht, damit ich das schaffe, auf die in Liebe zu reagieren, weil wenn ich das nicht mache, dann stresst mich das die ganze Zeit. Und witzig ist, von außen merkt es bei mir fast niemand. Ein paar, die mich vielleicht sehr gut kennen. So, das liegt nicht am Äußeren, ob sowas in einem vorgeht, sondern das ist, kann auch ganz innerlich sein. Vers 14, zweiter Absatz. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst, deine Nächsten, hier ist es. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden des Fleisches nachgeben. Denn das Fleisch richtet sich mit seinem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen das Fleisch. Die beiden liegen im Streit miteinander, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Es tobt eine Schlacht. Wir hatten das. Diese Kraft des Heiligen Geistes, der deinem Herzen sagt, nimm meine Hand und leb mit mir. Und diese Kraft des Fleisches in dir, die deinem Herzen sagt, komm mit, komm, ich habe auch was Gutes für dich, komm. Geist und Fleisch ist kein Duell, das habe ich schon mal gesagt. Geist ist immer stärker, aber er zwingt sich dir nicht auf, er fragt dich, ob du mitkommen willst. Und wenn du dich für Fleisch entscheidest, entsprechend sieht auch dein Leben aus. Das sind die Verse, die hier im Anschluss kommen. Da kommt im Prinzip aus Geist Gottes kommen wunderschöne, liebevolle Herzenshaltungen und aus Fleisch kommt all der Müll, von dem du in dem Leben auf dieser Erde schon verletzt wurdest und mit dem du schon andere verletzt hast. Und dann sagt Paulus, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auch wenn vieles vielleicht nach Kampf oder vieles Kampf beschreibt, ist dabei trotzdem wichtig, wir leben in einem Sieg, gell? Ist immer wichtig zu wissen, wir haben schon gewonnen. In Jesus haben wir den Sieg. Auch wenn wir noch umkämpft sind, wir sind errettet und es ist das Wichtigste und Größte unseres Lebens. Das bleibt bestehen. Deswegen gilt es, dass das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden dort am Kreuz hängt. Und wir haben ein neues Leben durch Gottes Geist. Und jetzt, und das ist halt die Schlacht, der Kampf in dir, jetzt wollen, ich weiß gar nicht, ob du willst, aber du solltest dir überlegen, ob du willst. Jetzt wollen wir uns auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also, dass unser Herz sagt, ja, ich gehe mit dir. Ich höre nicht auf das andere in mir. Und im dritten und letzten Punkt schauen wir uns jetzt diesen Herzenskampf an im Zusammenhang mit einem herzgeleiteten Leben. Was meine ich damit? In deinem Herzen sind verschiedene Herzensüberzeugungen und in dir ist Verlangen. Beides ist erstmal weder gut noch schlecht, es ist einfach da. Die Frage ist, was für Herzensüberzeugungen und was für ein Verlangen das ist. Und diese Herzensüberzeugungen und dieses Verlangen, die wollen beide dein herzgeleitetes tagtägliches Leben beeinflussen. Also Beispiel, was ich gerade hatte von dem Geburtstag mit der Person, wo ich nicht sprechen wollte. Da kam das Verlangen, das sündige Verlangen. Nee, ich will mich lieber um mich drehen. Und ich finde, die Person passt nicht zu mir. Das hat an mir gezerrt. Und es hat eine Kraft. Wie gesagt, das alles drückt sich in Emotionen aus. Natürlich hat es eine emotionale Kraft. Das zerrt an mir. Und dann war das, was an meinem Herz gezerrt hat. Und dann kam eine Herzensüberzeugung dazu. Und die hat gesagt, Tobi, du weißt aber, dass du eigentlich lieben willst. Und du weißt, dass dieser Mensch wertvoll ist in Gottes Augen, auch wenn er dich gerade nicht antörnt. Und dann beginnt dieser Kampf um das, was mein Herz jetzt für diese konkrete Situation entscheidet. Und das spielt sich Moment für Moment und Tag für Tag ständig immer wieder neu ab. Verschiedene Herzensüberzeugungen und verschiedenes Verlangen duellieren sich in dir um dein Herz. Und dein Herz entscheidet, wie lebe ich mein Leben ganz konkret, jede einzelne Situation. Ich hatte einen so einen Moment, der ging zum Glück positiv aus, auch wenn er ungut begonnen hat. Ganz am Anfang von der Freizeit gab es so ein Missverständnis mit ein paar Teilnehmern und ich hatte noch eine falsche Info bekommen und so. Und dann habe ich kurz mit ihnen gequatscht und dachte schon, Leute, es kann jetzt wirklich nicht sein, die Aktion direkt am Anfang. Und dann habe ich sie schon ein bisschen gefrontet, also ich war recht scharf. Und dann haben sie es mir erklärt und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, völliges Missverständnis. Die Information war falsch, ich habe es völlig falsch eingeschätzt. Die Schärfe war völlig unberechtigt. So, dann habe ich natürlich erstmal zurückgerudert und dann standen wir hier, bevor wir wieder rein sind und dann habe ich gemerkt, eigentlich, Tobi, war das nicht gut, wie du gerade mit ihnen umgegangen bist. Und der erste Impuls war dann, das war wie so ein guter Geistimpuls, ein erinnernder Geistimpuls. Also Gottes Geist in mir hat gesagt, hey, pass mal auf, Tobi, das war jetzt nicht gut. Und dann kam direkt aber ein anderes sündiges Verlangen dazu und hat gesagt, nein, dich jetzt zu entschuldigen. Junge, du bist doch Leiter von der JK und so schlimm war es auch nicht. Ganz unangenehm, sich zu entschuldigen. Mein Stolz hat an mir gezerrt. So, und dann geht es da so hin und her und dann entscheidet halt mein Herz, wem gehe ich jetzt nach? Und ob ich mich entschuldige oder nicht. Und es hat voll den Wert, da reinzuspüren und es so einordnen zu lernen, glaube ich, oder dir auch von anderen dabei helfen zu lassen, weil dann dieses Magische von solchen Gefühlswellen, die durch dich durchrauschen, dieses Magische geht verloren. Ziemlich am Anfang der Beziehung von Anna und mir, da war ich 16, da saß ich im Unterricht und vor mir saß ein hübsches Mädel. Und das war ganz krass, plötzlich kam so ein Verlangen in mir auf, dass ich was für diese Person empfinde. Und es war ziemlich plötzlich und ziemlich überrumpeln, aber das hat an mir gezerrt. Fand sie dann als Person, habe ich mich hingezogen gefühlt, auch körperlich fand ich sie attraktiv und es hat an mir gezerrt. Und dann kam auf der anderen Seite die Herzensüberzeugung, hey, warte mal, Tobi, du hast dich eigentlich für Anna entschieden und du willst mit Anna gehen. Und dann war das ein echt krasses Duell so. Anna hat auch so ein Duell durchgemacht in unserer Beziehung. Einer ihrer besten Freunde hat irgendwann angefangen, sie zu umwerben. Habe ich auch schon manchmal erzählt. Und da war der ähnliche Kampf. Und es ist krass, das ist jetzt so eine große Situation vielleicht, aber es geht eben auch im ganz Kleinen wie bei dem im Geburtstag. Und Wenn du jetzt aber so drauf bist, dass du sagst, nein, Verliebtheitsgefühle sind einfach was Schönes und Magisches. Hä, manchmal höre ich sowas wie, wenn ich in jemanden verliebt bin, dann muss es doch von Gott sein. Es gibt keinen einzigen Grund für diese Aussage. Warum? Kann sein, kann nicht sein. Also, so, dann würde das ja für die Situation heißen, ciao Anna und let's go Sarah. Das ist doch Schwachsinn, weil es ist deswegen Schwachsinn, weil es gibt keinen einzigen Grund dafür. Und wenn du aber Verliebtheitsgefühle zu was Magischem machst, dann lässt du dich so unauffällig verarschen und vom Leben wegziehen, vom eigentlichen Leben, weil du merkst noch nicht mal, dass du jetzt gerade was Schräges machst. Da steckt dann auf einmal eine sündige Herzensüberzeugung dahinter. Und eine sündige Herzensüberzeugung kann sein, Gefühle sind mein Glück. Ich brauche Gefühle, ich brauche schöne Gefühle, ich muss auf meine Gefühle hören, um glücklich zu sein. Kriegst du gepredigt in unserer Welt jeden Tag, in fast jedem Film, in ganz vielen Weltanschauungen. Deswegen sollte man sich auch gut überlegen, was man sich so anschaut, weil es beeinflusst die ganze Zeit, ohne dass du es merkst. Und zu sagen, Gefühle machen mich glücklich, ist eine sündige Herzensüberzeugung. Und das Gemeine bei einer sündigen Herzensüberzeugung ist, wenn ein Verlangen kommt und zu deinem Herzen sagt, komm mit. Und du hast dann gar keine Herzensüberzeugung, die sagen kann, nein, stopp, das ist doch Schwachsinn. Dann ist es schon verloren. Es ist wie, die Herzensüberzeugungen sind wie Festungen in deinem Herzen. Und die haben eine krasse Kraft. Und deswegen ist es eine krasse Kraft, wenn sie geistlich sind, in meinem Beispiel, wenn ich sage, hey, nee, ich will Liebe so leben, wie Gott sich's gedacht hat und ich will Anna treu sein, das ist in meinem Herzen eine Festung, eine Herzensüberzeugung. Und da können alle möglichen Gefühle und Verlangen dagegen schlagen. Im Moment schenkt mir das Gott, dass das noch nie eingebrochen ist, in diesem krassen, umfassenden Sinne. Vielleicht mal kurzzeitig in Gedanken oder sowas, aber nie so, dass es diese Festung zerstört hätte. Nur, dass es vielleicht unter der Schlacht geächtzt hat. Und so sind auch sündige Herzensüberzeugungen auch wie Festungen. Eine sündige Herzensüberzeugung, die oft eine Festung in uns ist, ist, andere Menschen dürfen festlegen, ob ich wertvoll oder wertlos bin. Kennst du diese Festung, dass du dich dann von deinem Umfeld ab- und aufwerten lässt? Ganz schlimme Festung in uns drin. Und wenn das so eine Herzensüberzeugung tief in dir ist, dann wird jedes Mal, wenn dich jemand beleidigt, das tief reinschlagen. Weil da gibt es kein Abwehrsystem, es gibt vielleicht oder nur ganz schwach diese Festung, die eigentlich für dein Herz gedacht ist. Du bist wertvoll in Gottes Augen und er ist der Einzige, der deinen Wert festlegen darf. Er ist der Einzige, der über dich mit voller Autorität was sagen darf und er sagt, ich liebe dich und du bist kostbar, da wo du stehst, so wie du bist, so wie du aussiehst, das was du kannst, das was du machst. Aber wenn es diese Festung in dir nicht gibt, sondern es gibt die Festung, andere legen meinen Wert fest, dann ist Tür und Tor offen für jedes Verlangen, das da in dich reinrauscht. Und jetzt merkt ihr auch, warum ich vorhin gesagt habe, diese Frage, ob ich eigentlich ganz für Jesus leben will, ganz für ihn und voll hingegeben, koste es, was es wolle, ist schon eine entscheidende Schlacht um eine Herzensüberzeugung. wähle ich möglichst angenehmes, genussvolles Leben, was auch immer das dann bei dir heißt, oder wähle ich Lebensverlust? Ich verliere mein Leben, weil ich für Jesus leben will. Und zu diesen geistlichen Herzensüberzeugungen und sündigen Herzensüberzeugungen kommt jetzt verschiedenes Verlangen dazu. Und es gibt einmal in uns geistliches Verlangen. Also Verlangen, das in eine gute Richtung drängt. Das kommt so mit so einer Emotionskraft und zieht an dir in eine gute Richtung. Und da gibt es geistliches Überzeugungsverlangen. Das heißt, das wird gefördert von deinen geistlichen Herzensüberzeugungen. Wenn du glaubst, dass Gott dich liebt, dann wirst du auch immer wieder das auch emotional erleben, dass Gott dich liebt. Das hat einen Einfluss darauf. Und dann gibt es sowas, das kommt eher von außen in dein Leben. Das sind erinnernde Geistimpulse, wo Gottes Geist sagt, hey, pass mal auf, eigentlich ist es doch so. Oder es gibt sowas, das habe ich genannt, offenbarende Geistimpulse. Das kommt auch eher von außen auf dich. Das passiert dir vielleicht in dieser JK, wenn du bei einer Predigt zuhörst, dass du merkst, wow, Gott zeigt mir was Neues. Das ist jetzt nicht, wow, jetzt hast du es richtig gut verstanden, sondern das ist eine Offenbarung von Gottes Geist für dich. Wow, so ist Gott eigentlich. Geistliches Verlangen zieht dich emotional in eine gute und gesunde Richtung. Das ist geistliches Verlangen. Und sündiges Verlangen, das zieht dich mit emotionaler Kraft in eine schlechte Richtung. Und da gibt es dieses sündige Überzeugungsverlangen. Wenn du dich selbst verachtest, dann wirst du das auch fühlen, dass du dich selbst verachtest. Und dann gibt es Impulsversuchungen und die sind blau neutral, weil für die kannst du nichts. Das ist halt in uns drin, weil wir halt auf dieser Welt leben. Und diese Impulsversuchungen sind zum Beispiel das, was ich mit dieser Sarah erzählt habe. Plötzlich habe ich mich zu der hingezogen gefühlt. Aber ich hatte jetzt keine schräge Überzeugung oder so in mir, sondern es hat mich einfach plötzlich dahin gezogen und sowas kann passieren. Dass du plötzlich irgendwas merkst, irgendwas zieht an dir und du denkst, hä, das finde ich doch absolut scheiße. Ich will das gar nicht tun. So hieß es doch im Text, dass ihr das tut, was ihr nicht wollt. Ich will das gar nicht. Aber es zieht so an dir und irgendwie hast du Lust drauf. Die ziehen dich auch in eine schlechte Richtung, aber es ist jetzt kein Fehler von dir. Weil das ist einfach Leben auf dieser Erde. Und jetzt würde ich an der Stelle dir gern eine Minute geben, um mal kurz in dich reinzuhören und dir zu überlegen, weil was von dem hast du in deinem Leben schon, was entdeckst du davon in deinem Leben? Vielleicht schreibst du es dir sogar auf, weil ich bin in der kleinen Gruppe, quatsche da auch drüber. Nimm dir mal 1-2 Minuten und dann gehen wir zum Abschluss in kompakte Kampfstrategien. Noch knappe 5 Minuten. Wie ihr jetzt in den verschiedenen Schlachten, die da in uns toben, wie ihr darauf reagieren könnt. Okay, jetzt jeder 1-2 Minuten, überleg mal, ob du das in dir entdeckst. Schreib vielleicht sogar Beispiele auf, ist voll gut, wenn man jetzt sowas konkret wird. Hast du Situationen erlebt, wo du geistliches Verlangen erlebt hast in den verschiedenen Arten? Kennst du geistliche Herzensüberzeugungen in dir? Ahnst du auch was von sündigen Herzensüberzeugungen in dir? Also 1-2 Minuten für dich mal aufschreiben. Okay. Gut. Kampfstrategien. Geistliche Herzensüberzeugungen stärken. Erste Kampfstrategie. Indem du das Gott darum bittest, bei allen Kampfstrategien ist die Basis, Gott, mach du das in mir, sonst geht gar nichts. Du musst es in mir machen, ich brauche dich dafür. Und dafür geistliche Herzensüberzeugung stärken, heißt, beschäftige dich mit Gottes Wort, such Gemeinschaft mit Kindern Gottes, nutz Gemeinde, das stärkt es alles. Sei hier zum Beispiel bei einer JK, such dir Lehre und gute Inhalte, das stärkt geistliche Herzensüberzeugung. Such Gespräche, Einzelgespräche, mach ein Mentoring, all das in Formen. Nichts davon muss man, aber die Kampfstrategie, um die es geht, ist geistliche Herzensüberzeugung stärken. Dann geistliches Verlangen genießen. Genieß es, wenn du hier eine richtig gute Zeit im Lobpreis hast, wenn du das erleben darfst, wie Gott dich lieb hat, genieß es. Aber mach keine Forderung draus, weil wir leben in dieser Zwischenzeit, wo das mal so und mal so ist. Aber wenn es da ist, genieße es, aber fordere es nicht. Erinnernden Geistimpulsen gehorchen, schieb es nicht weg, wenn Gottes Geist in dir dich an Dinge erinnert. Schieb es nicht weg. Stolper darüber. Und wenn du selber es nicht in dein Leben kriegst, dann hol dir Hilfe. Dann sprech mit jemand drüber. Schieb diese Impulse nicht weg, wo Gottes Geist dich an die Wahrheiten aus seinem Wort erinnert. Geh offenbarenden Geistimpulsen nach. Wenn du hier bei manchem jetzt denkst in diesen Tagen, oh wow, das ist eigentlich voll der gute Gedanke, dann geh dem doch nach, ey. Dann vertief es doch. Ansonsten ist es in 2 Wochen wieder weg. Geh diesen offenbarenden, wenn dir Gott Dinge aufschließt, geh diesen Dingen nach. Reiße sündige Herzensüberzeugungen nieder. Paulus schreibt mal, dass die Waffen Gottes, des Geistes, sind mächtig, um überhöhte und falsche Gedankengebäude zu zerstören und niederzureißen. Kann richtig schwer sein, weil du merkst diese sündigen Herzensüberzeugungen vielleicht nur, weil dich irgendwas quält. Und das schafft man ganz oft nicht allein. In meinem Leben, habe es bei den Mitarbeitern schon gesagt, gab es viele sündige Herzensüberzeugungen und gibt es auch sicherlich noch viele. Manche davon sehe ich leider nicht. Oder zum Glück, alles so Step by Step. Und ich weiß noch, die Gespräche mit dem Andreas, mit dem war ich, bevor ich hier war, eine Weile im Mentoring unterwegs. Und ich kippe ihm einfach nur mein Leid hin und merke nur so, das, was in meinem Leben ist, passt nicht zu das, was ich glaube, was Gott sich gedacht hat. Ich check nicht, warum, hier hast du den Salat, hilf mir. Diese sündigen Herzensüberzeugungen, diese Festungen von Schlechten in mir zu entlarven, diese Lügen zu entlarven und in Wahrheit reinzukommen. Und bei sündigem Verlangen, also das, was an dir zieht in eine schlechte Richtung, da ist der erste wichtige Step, dass du lernst, es einzuordnen. Einfach mal kurz Stopp sagen, mal kurz durchatmen. Und irgendwas zieht an dir und kurz mal, stopp, warum zieht gerade eigentlich was an mir? Und wohin und warum? Und dann ist es wichtig, das einzuordnen. Hey, wenn du dann feststellst, das ist ein sündiges Überzeugungsverlangen, also an dir zerrt dieses starke Gefühl, ich bin hässlich. Und dann ist es wichtig, kurz zu sagen, hey, warte mal, stopp, denke ich das eigentlich wirklich? Ist das eine Herzensüberzeugung von mir? Und wenn das so ist, dann geh auf einen Heilungsweg. Dann such dir Leute, die dir dabei helfen, diese Festung niederzureißen. Und das Coole dabei, wenn du es gerade gecheckt hast, ist, dass sozusagen dieses ganze sündige Ziehen kann dich eigentlich zu voll den wichtigen Punkten in deinem Leben führen, zu voll den widerlichen Herzensüberzeugungen, die das sind, und sozusagen auch an Sünden, die du tust, kannst du manchmal erkennen, oh, warte mal, in der Tiefe ist da was richtig Schlimmes in meinem Leben. Ganz viele, würde ich sagen, kommen mit manchen Süchten und Abhängigkeiten und auch gerade beim ganzen Thema rund um Sexualität und so, kommen damit nicht klar, weil sie das so oberflächlich bearbeiten wollen, einfach weghaben wollen. Und deswegen verändert sich das oft auch nicht, weil Gott vielleicht sagt, hey, ich will, dass du an dieser Sünde verstehst, dass das Problem viel tiefer ist und da will ich mit dir hin und mein Evangelium und meine Heilung reinfließen lassen. Deswegen kann dieses Verlangen sogar zurückführen und ein Schatz sein. Und am Ende diese Impulsversuchungen, die einfach sagen, komm, läster jetzt, obwohl du eigentlich die Überzeugung hast, lästern ist schlecht, ich will das nicht, aber komm, läster jetzt, das wäre doch jetzt gut. Einfach sagen, nee, stopp. Fliehen, abwehren und fliehen, das sind die biblischen Worte, die dafür gebraucht werden, wenn einfach sowas an dir zerrt. Wenn du merkst, hey, das ist nur das, dann abwehren und fliehen. Aber dafür muss man bei diesem sündigen Verlangen so ein bisschen verstehen, was es ist. Das musst du gar nicht alles können, aber es ist gut, es mal gehört zu haben. Und vielleicht suchst du dir Leute, die dir dabei auch ein Stück weit helfen. Und um dieses alles rum gilt, ob die Kämpfe gut laufen oder nett laufen, wir sind im Sieg, wir sind geliebt von Jesus und das ist die Base, auf der wir stehen. Es gibt nichts Größeres und Schöneres. Und auf dieser Base dürfen wir tapfer kämpfen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für den Morgen. Danke für die Zeit, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du in uns lebst und unsere Kraft bist. Danke, dass du uns zu einem absolut würdevollen Leben berufen hast und uns einfach schon neue Kleider, eine Krone angezogen hast. So sagst du es in deinem Wort, dass wir heilig und geliebt sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und dass uns das niemand mehr wegnehmen kann. Und jetzt gib uns die Gnade, dass wir auch wie Kinder Gottes leben, dass wir uns so verhalten, wer wir sind und mach uns tapfer zu kämpfen durch deinen Geist. Gib den kleinen Gruppen jetzt Ehrlichkeit, gutes Miteinander, gutes Fokussieren, auf dich gutes reinschauen und ich leg dir die Zeit hin. Amen.